Alle zwei Wochen. Der Stadtpodcast von der FDP. Zürich, komm mit.
Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wenn ihr uns zuschaut. Das ist der zweite Stadtpodcast von der FDP Stadt Zürich, lokal kontrovers, aber immer munter unterwegs. Bis auf heute. Heute reden wir über die Angst von jüdischen Menschen in unserer Stadt Zürich. Wir haben als Gast da die Yehuda Spielmann, FDP Kreis 3, Gemeinderat. Wir reden darüber, was die Stadt kann oder muss gegen den Antisemitismus machen. Wir alle können oder müssen machen. Wir reden über den muslimisch prägten Antisemitismus. Für das haben wir auch einen Experten da, den Extremismusforscher Dirk Bayer. Grüezi Dirk, schön, dass du da bist. Wir reden über antisemitische Ereignisse in dieser Stadt von kürzlich, die erst kürzlich passiert sind. Der fast tödliche Messerangriff auf jüdischen Menschen. Eine Veranstaltung in der Kulturinstitution Zentralwäscherei. Man redet über Sinn und Unsinn von einem Antisemitismusbeauftragten in der Stadt und aber auch über Judenrausschmierereien, die wir mit unserer Stadt haben. Und man redet am Schluss auch, ob das Hakenkreuz in der Schweiz verboten gehört, auch aus liberaler Sicht. Yehuda, Anfang März, hat ein 15-jähriger Bub, ihr habt es alle gelesen, ihr habt alle davon gehört, ein jüdischer Mensch angegriffen mit dem Messer, hat ihn fast getötet. Weisst du, wie es dem Mann heute geht, wie es seiner Familie geht?
Ja, es geht ihm schon viel besser, zum Glück. Ich bin eigentlich erstaunt, wie schnell er weitergekommen ist. Natürlich, es ist noch ein langer Weg, bis er bei voller Kraft ist und bis alle Sachen wieder verheilt sind, aber in Lebensgefahr oder akute Spitalbehandlung ist er nicht mehr. Ja.
Judo, du bist Vater von zwei Kindern, lebst im Kreis 3 in Wiedeka, wo es ja eine grosse jüdische Community hat. Du bist im 22 im Gemeinderat gewählt worden. Ich nehme an, auch von vielen jüdischen Menschen. Siehst du dich als Vertreter von der jüdischen Gemeinde in der Stadt Zürich?
Die jüdische Gemeinschaft ist sehr dezentral strukturiert. Es gibt keine zentrale Autorität wie einen Papst, der irgendwie klar für alle redet oder so. Und es ist halt immer schwierig zu sagen, ich bin Vertreter von der jüdischen Gemeinschaft. Aber ich sage es natürlich, ich vertrete viele.
Okay.
Nicht alle, aber ja, viele.
Wir haben nach dem Terrorüberfall vom 7. Oktober müssen sehen, wie der Antisemitismus massiv zugenommen hat. In der Schweiz allein hat es nach dem 7. Oktober 114 gemeldete Fälle gehabt. Das ist der weitaus grösste Teil von den insgesamt 155 gemeldeten Fällen im Jahr 2003. An dich die Frage, Yehuda, trauen sich Juden jetzt wieder mehr, ihr jüdisches Sein zu zeigen? Weil es ist ja wirklich so gewesen, nach dem Anschlag und auch nach dem Beginn der Gaza-Krise, haben viele jüdische Menschen auch Angst gehabt, ihr Judentum zu zeigen. Sind die Kinder teilweise aus der Schule genommen worden, auch in der Stadt Zürich? Hat sich die Lage ein bisschen beruhigt?
Es kommt jetzt halt wieder ein bisschen darauf an, es wäre eine Strömung innerhalb vom Judentum kommt. Bei uns in der Orthodoxie, jetzt vor allem im Kreis 3 zum Beispiel, ist das jetzt nie ein Thema gewesen, dass man es wie verstecken oder so, weil wir leben dort schon seit vielen Generationen, man hat ein gutes Zusammenleben mit den Nachbarn. Die Frage stellt sich eher bei Menschen, die weniger sichtbar jüdisch sind sonst, oder wenn man sich außerhalb von diesen Stadtgebieten bewegt, wenn man irgendwie in einem Kreis unterwegs ist oder in einer Stadt, wo es sonst nicht ein sichtbares Judentum hat, dann stellt man sich die Frage eher. Aber so da im täglichen Leben hat sich eigentlich bei unserer Gemeinschaft im Kreis 3 in der Orthodoxie nichts verändert.
Etwa 50 Fälle sind gemeldet worden in der Stadt Zürich zwischen dem 7. Oktober und Ende Jahr. Jetzt würde ich aber auch sagen, natürlich bei 450'000 Einwohnerinnen und Einwohnern in der Stadt ist doch nicht allzu viel. Wir haben Sprüche gesehen in Zürich-Fluntern, wo ich wohne, «Tod den Juden». Von der Stifter hat man auch gesehen, das ist immer der gleiche wahrscheinlich gewesen, der das geschrieben hat. Hat es viel Übergriff gegeben in deinen Augen oder ist es etwas, wo man einfach auch besonders stark wahrnimmt gegen uns? Jetzt mal abgesehen von, natürlich von dieser Messerattacke.
Ja, es kommt halt ein bisschen auf, es gibt ja die verschiedenen Arten von Antisemitismus und die verschiedenen Arten von Ursprung. So ein toter Juden-Graffiti ist halt schwierig zu wissen, wer das gemacht hat, aber üblicherweise kann man annehmen, das ist irgendwie ein Jugendlicher oder eine Gruppe von Jugendlichen, die ein bisschen zeugeln wollen. Die haben natürlich gewisses
provozieren wollen.
Sie haben ein gewisses Gedankengut vielleicht dabei. Aber man kann, oder man muss nicht davon ausgehen, dass das organisiert ist. Der Antisemitismus, der uns am meisten beschäftigt, ist eigentlich der im Alltag. Die Gewalttätigkeit, die gibt es zum Glück nicht so oft. Die von den Jugendlichen, die provozieren wollen, die können wir relativ gut ausblenden. Aber bei uns geht es vor allem auch um den täglichen, vielleicht strukturellen Antisemitismus, wo man begegnet. Und der ist der, der am meisten einschneidend ist.
Dirk, du hast 2020 eine Umfrage gemacht unter jüdischen Menschen in der Schweiz. Planst du jetzt, die Umfrage wieder neu aufzulegen? Es sind etwa 500 Leute, ein bisschen weniger, haben mitgemacht. Und du hast dort auch gefragt, welche Art von Antisemitismus erleben Juden und Jüdinnen in der Schweiz? Was ist das Feinde?
Die häufigsten Erfahrungen sind Beschimpfungen, Beleidigungen, also diese verbalen Formen, die auch häufig über soziale Medien funktionieren. Sachbeschädigung und Körperverletzung waren sehr selten. Etwa 2% der Befragten berichteten tatsächlich Körperverletzung, körperliche Angriffe, Tätlichkeiten erlebt zu haben. Ich bezweifle, dass die Zahlen jetzt zu niedrig ausfallen würden, wenn wir sie jetzt wieder durchführen würden. Da ist schon einiges passiert, eben auch in diesem tätlichen Bereich.
Okay. Reden wir von etwas, was dich sehr konkret beschäftigt hat. Juda, das ist die Veranstaltung der Zentralwäscherei in Zürich. Die Zentralwäscherei ist eine Kulturinstitution mit einem Kaffee, mit einem Restaurant, wo von der Stadt subventioniert wird, mindestens eine Zeit lang. Das ist ein Provisorium im Moment noch. Und dort hat es eine Veranstaltung im Januar, wo aufgelegt worden ist vom revolutionären Aufbau von der Stadt Zürich, eine ziemlich linke, ziemlich radikale Organisation, die seit über 30 Jahren sich hausauch in der Stadt mit der Organisation von illegalen Demos, sehr gewaltbereiten Demos. Und in der Veranstaltung, wo es um den Krieg gegangen ist, im Gaza, ist ein Vertreter von Sami Daun auftreten. Das ist eine palästinensische Organisation, weltweit tätig seit vielen Jahren, wo in Deutschland mittlerweile sogar verboten ist, weil sie eben antisemitisch ist. Der Verfassungsschuss hat sie als extremistisch bezeichnet. Sogar die linke deutsche Taz hat gesagt, das sind Verherrlicher vom Terror. Vertreter von Sami Daun haben am 7. Oktober nach dem schrecklichen Überfall auf israelische Menschen gefeiert in deutschen Strassen. So jemand ist also auftreten in Zürich. Du hast das als Anlass genommen, der Stadt daraus zu fragen, darf das überhaupt sein, in einer von der Stadt mitfinanzierten Kulturinstitution, dass so jemand auftritt? Was war die Antwort gewesen? Und ich weiss auch, man hat es auch lesen, du bist nicht ganz zufrieden mit dieser Antwort.
Ja, die Antwort war nicht zufriedenstellend gewesen. Es sind ja grosse Subventionen, die diese Institution von der Stadt überkommt. Und ob man Kultur und Sozial oder Kultur und Institutionen fördern sollte mit städtischen Mitteln, ist eine andere Frage. Da sind wir als FDP ein bisschen skeptisch, aber ich finde, ein gewisses Maß an Unterstützung darf es geben. Aber die kommen natürlich mit Auflagen. Weil das, was man mit privaten Geldern machen kann, ist nicht das gleiche wie das, was man mit öffentlichen Geldern machen kann. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass solche Organisationen indirekt mit städtischen Geldern subventioniert werden, weil sie können dort dann kostenlos den Raum nutzen, um dort solche Veranstaltungen durchzuführen.
Wie hat denn das der Stadtrat gerechtfertigt?
Eigentlich überhaupt nicht. Das ist eben der Witz. Der Stadtrat hat nach dem Messerangriff auf meinen Bekannten Statements gemacht, die haben geschrieben, die jüdische Gemeinschaft, sie haben ganz viele Sachen gesagt. Und dann ist eigentlich die erste Chance, die gekommen ist, wo konkret ein Fall ist, eine städtische Institution oder städtisch subventionierte Institution, wo man Antisemitismusvorwurf macht, wo sie einfach nicht ernst genommen haben. Und vielleicht stellt sich ja aus, dass wir falsche Infos haben, aber der Stadtrat hat weder noch Stellung genommen dazu und hat einfach gesagt, ja, wir wissen es noch nicht und wir warten auf die Antwort. Und ich glaube, ein Thema, das man ernst nimmt, wird man ein bisschen anders behandeln. Und dann im Nachhinein war eben noch, wo ich den Stadtrat darauf hingewiesen habe, dass es nicht zufriedenstellend ist, habe ich eigentlich erwartet, dass sie nochmal die Stellung nehmen dazu, was sie nicht wollen. oder nicht, ja, was sich herausgewendet haben. Und da haben wir jetzt nochmal eine schriftliche Anfrage.
Genau, du hast jetzt eine zweite gemacht. Die wird irgendwann Mitte April beantwortet werden. Wir zeichnen den Podcast aufzeichnen, den ihr jetzt seht. Also wir werden das nicht können jetzt mitnehmen, was die zweite Antwort wird sein vom Stadtrat. Aber ihr werdet sie in den Medien dann sicher können lesen. Es hat in der Zentralwäscherei noch eine zweite Veranstaltung gegeben. Dort ist ein Film gezeigt worden, wo sich kritisch mit Israel auseinandersetzt. Dort heisst unter anderem, ich zitiere, man denkt, sich mit zionistischer Erziehung auseinandersetzen, mit der propagandistischen Verstrickung von jüdischer Identität im Kolonialstaat Israel. Da hat es ganz viel drin, wo eigentlich der Kanto zu Antisemitismus mindestens scharf ritzt. Aber man kann andererseits auch sagen, aus in einem politischen Streit, jetzt aus Sicht von Palästinenserinnen und Palästinenser, sind das natürlich Begriffe, die gebraucht werden. Trotzdem findest du das geht nicht. Würdest du denn sogar als FDPler sagen, so Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden? Oder wie muss ich deine Position da verstehen?
Mein Hauptproblem mit dem Film, mit dieser Veranstaltung, ist, dass suggeriert wird, dass weltweit die jüdische Gemeinschaft von Israel indoktriniert wird, von Zionisten, und dass wir das nicht unterstützen, dass quasi die jüdische Bevölkerung weltweit in einer Bubble drin ist und nicht kritisch damit umgehen kann. Und für mich ist eben das Problem, ich wohne da in der Schweiz, und mit dem Film wird suggeriert, dass ich Teil von dieser Bubble bin, dass ich indoktriniert werde. Mhm. Und ich bin Schweizer, ich bin Zürcher, ich bin kein Israeli, ich bin kein Zionist, ich habe nichts zu tun mit der Politik irgendwo anders auf der Welt. Ich bin Lokalpolitiker und ich habe ein Problem damit, dass mit meinen Steuergeldern das finanziert wird, wo Hass schürt gegen mich da in der Stadt, gegen mein Leben da in der Stadt.
Also das Zusammenleben da in der Stadt so unterminiert wird?
Ja, mit meinen Steuergeldern. Und das finde ich, inhaltlich kann man darüber diskutieren, ob jetzt Israel ein Kolonialstaat ist oder nicht, und ob das antisemitisch ist oder nicht, die Aussage. Aber um das geht's mir nicht einmal. Mir geht's darum, dass man da das Narrativ verbreitet, dass wir zionistisch indoktriniert werden.
Und du als Jude natürlich immer dann sozusagen mit gemeint.
Ja, weil in der Bevölkerung tun sich dann die Vorurteile befestigen. Ja. Und mit städtischen Steuergeldern ist etwas nicht.
Ja. Dirk, die Stadt hat ja uns jetzt auch sehr kürzlich einen neuen Antisemitismusbeauftragten installiert. Das kostet dann einiges Geld. Ich behaupte ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen fürs Schaufenster. Das ist im Prinzip ein bisschen zu sagen, ja, wir haben ja etwas gemacht. Was sagt die Forschung dazu? Was sagt die Forschung zu solchen Interventionen?
Also mir ist keine Studie bekannt, die Wirksamkeit, den Impact von so einer Stelle, so einer Position oder Person quantifiziert hätte. Man muss sagen, in Deutschland gibt es seit vielen Jahren die Antisemitismusbeauftragten, mittlerweile auch in verschiedenen Bundesländern. Also es gibt eine gewisse Notwendigkeit, das zu signalisieren. Wir stellen jemanden. Und wenn das Personen sind, die initiativ sind, die Netzwerker sind, ich glaube, dann ist das eine die Prävention auch ja voranbringende neue Stelle. Also sie lebt durch die Person, die sie ausfüllt. Von daher würde ich jetzt im Moment sagen, ja, es ist eine politische Schaufensteraktion. Aber die Person, die das machen wird, wenn die das richtig ergreift, wird die nochmal neue Impulse setzen. SIG macht was, GAA macht was und noch jemand weiteren. Das ist definitiv nicht falsch. Aber wir dürfen nicht zu viel erwarten. Wir dürfen nicht so eine Stelle daran messen, dass sie solche Straftaten, solche Übergriffe verhindern kann, wie wir sie jetzt erlebt haben.
Ja, und frage ich jetzt halt auch, was das für eine Person ist.
Wenn man, muss das jüdische Person sein?
Ich denke schon. Ja. Ich denke in dem Fall schon. Und was die Person für eine Macht hat, sage ich mal. Weil man kann schon jemanden anstellen und die Person dann ignorieren. Darum finde ich schon, dass man wirklich die Stelle, die ist ja noch nicht geschaffen, man ist ja dran. Und dass man das wirklich konkret und spezifisch muss auf etwas ausrichten, wo die Person auch machen kann. Und nicht einfach, dass die Person ein Büro hat und dann... Ja.
Ist es denn da mit dem, wo die Stadt als städtische Körperschaftsbehörde gegen Antisemitismus in Zürich machen kann, oder siehst du noch andere Punkte?
Jetzt, Zentralwäscherei ist ja genau so ein Beispiel. Ja. Es gibt genug zu tun. Aber ich finde vor allem mit den Schulen könnte die Stadt mehr machen. Und darum haben wir eigentlich auch gefordert, dass die Stelle, dann vor allem sich um Bildungsinstitutionen kümmert. Weil dort kann man erstens proaktiv, Sachen, Projekte machen mit den Kindern. Aber auch im Reaktiven kann man Unterrichtsmaterial sichten, was weiter unterrichtet, was sagen die Lehrer. Man kann Lehrer sensibilisieren. Man kann auch Anlaufstellen sein für jüdische Schüler, die Probleme haben. Ich glaube, in den Bildungsinstitutionen gibt es recht viel.
Ich habe gerade ein sinnimpassisches Projekt gestartet, wo alle Kinder Schulen miteinander können. Teilnehmen an einer Art Videoprojekt, wo man Video macht für Social Media, wo aber spezifisch auch jüdische Kinder, muslimische Kinder zusammen sollen schaffen, das Thema zusammen eben schlussendlich mit Filmbeiträgen aufarbeiten. Sind das sinnvolle Projekte, Dirk, aber auch an dich, Hudo, oder ist das etwas, wo nett ist, dass man es macht, aber nicht viel bewirkt?
Ja, prinzipiell fehlt uns da natürlich auch so ein bisschen der Zauberstab, der hilft, Vorurteile ein für alle Mal wegzubekommen. Gleichzeitig, wenn man ein bisschen in die Forschung guckt, sieht man, dass schulbezogene Programme, frühe schulbezogene Programme, also auch schon im Primärbereich, noch mit am wirksamsten sind zum Vorurteilsaufbau. Und das kann spielerisch erfolgen. Und das ist ein Zugang, das holt junge Menschen ab. Darüber kann man junge Menschen erreichen. Emotional muss es passieren. Auch das, glaube ich, so Videos drehen, das ist etwas, was Personen auch emotional abholt. Was wir wissen, Kontakt ist immer etwas, was bringt. Also miteinander reden, gemeinsam sich verständigen. Schule ist der Ort. Schule ist allerdings mittlerweile für ganz viel zuständig, muss man auch sagen. Also die müssen dafür sorgen, dass die Kinder nicht dick sind, dass sie mit Geld umgehen können, dass sie sich keine Gewalt antun, dass sie fair und...
Also völlig überlastet als Institution.
Sie ist gerade richtig überlastet. Ja. Und sie soll ja nebenbei noch den Kindern was beibringen. Genau. Schulisches Basiswissen. Ja. Von daher, da muss man einfach den Schulen auch die Ressourcen geben, das zu tun. Und da bin ich halt skeptisch. Das wird eine Einmalsituation sein. Und dann glaubt man, man hat alles gemacht. Die Prävention lebt davon, dauerhaft immer wieder diese Dinge umzusetzen.
Darf ich schon da einhängen, weil du jetzt gerade von Jugendlichen geredet hast. Wir reden von Jugendlichen. Was mir auffällt, ist auch diese Pro-Palästina-Demos jetzt von den letzten Monaten. Es hat wirklich sehr, sehr viele junge Leute dabei gehabt. Auch junge Frauen, 15, 16, mit Palästinenser-Fahnen. Wo ich jetzt von mir aus denke, die sind jetzt nicht so antisemitisch drauf. Die sehen einfach im Fernsehen Bilder von diesen Tausenden Toten im Gaza. Die sind einfach schockiert und denken dann, diesen Leuten muss man irgendwie helfen, gehen auf die Strasse für das. Ist das etwas, wo du verstehst oder findest, hey, überleg mal einen Schritt weiter?
Grundsätzlich, um sich für Zivilisten irgendwo in dieser Welt einsetzen, das ist eine gute Sache. Und an dem ist nichts falsch. Das Problem ist nur, dass bei diesen Demonstrationen erstens gewisse Randgruppen, die antisemitisch sind und gewaltverherrlichend mitlaufen und mitmachen. Und zweitens, dass innerhalb vom Mainstream von diesen Demonstrationen gewisse Slogans zum Beispiel benutzt werden, wo man nicht sauber kann vom Antisemitismus trennen. Und ich finde schon, dass man dürfte erwarten von den Organisatoren, dass sie selbstkritischer damit umgehen und Slogans nehmen zum Beispiel, die klar nicht antisemitisch sind, oder? Die Randgruppen, die auch mitlaufen, ausladen, die nicht zulassen. Und das wird ein bisschen zu wenig gemacht. Aber an sich, die Demonstration an sich ist nicht antisemitisch. Und ich finde es gut, dass wir da freie Meinungsäußerung haben, die jeder kann denken.
Was sagt denn die Forschung direkt zu dieser Frage, wo hört berechtigte Israel-Kritik auf, wo fängt Antisemitismus an? Kann man das irgendwo klar definieren?
So klar kann das die Forschung nicht. Das kann die Praxis im Zweifelsfall besser. Aber natürlich wird es immer dann schwierig, wenn es einseitig wird, pauschalisierend wird, wenn man einer Gruppe alles Böse zuschreibt. Dann sind wir dann sehr schnell auch im Bereich von Verschwörungsorientierung, Verschwörungserzählungen. Und dazu geistern natürlich eine ganze Menge rund um Jüdinnen und Juden, um Israel durch die Welt, die sehr anknüpfungsfähig sind und dann auch wieder rausgeholt werden. Das macht das Besondere ein Stück weit in dem Bereich aus, dass man teilweise an jahrhundertealte Narrative anknüpfen kann. Und aus solchen Narrativen werden dann Einstellungen in den Köpfen der Menschen und aus diesen Einstellungen wird auch, nicht bei allen, aber bei einigen wird Verhalten. Und deswegen ist das problematisch, diese Spirale von diesen Erzählungen hin zu Einstellungen, hin zu Verhalten. Aber so eine klare Definition, was ist jetzt die klare Grenze, ab dann ist es antisemitisch, das ist nicht einfach, weil sich diese Dinge auch verändern, bewegen. Es kommen neue Konflikte dazu, die dann das Thema ein Stück weit mitdefinieren.
Also man kann sicher eben, das als Begriff gesagt, pauschalisieren, etwas, was mir gerade in den Sinn kommt, wo ich auch schon viele Mal gehört habe, auch in Zürich, eben das alte Klischee, Juden mit Geld haben das ganz Besonderes, oder sie sind mächtig, sie haben überall Einfluss.
Schön wär's, ja.
Ist das auch etwas, wo dir auch begegnet?
Ja, ich nenne das ein paar Mal den invertierten Antisemitismus, wenn die Leute extrem Respekt haben von mir, weil sie das Gefühl haben, ich sei so reich oder so einflussreich und dann irgendwie fast schon hintendurch antisemitisch sind, weil ich einfach ein normaler Mensch will sein. Und das ist auch das Absurde von solchen Verschwörungstheorien, dass es oft gleichzeitig widersprüchliche Verschwörungstheorien hat, die im Umlauf sind. Zum Beispiel, alle Juden sind reich oder alle Juden arbeiten nicht und würden von der Sozialhilfe leben. Das sind so widersprüchliche Verschwörungstheorien, wo aber beide da sind, die ich beide schon oft gehört habe. Und ja.
Wir haben Zahlen nochmal, Dirk, die ich nochmal an dich wende, wo erhoben worden sind in der Schweiz. Etwa jeder zweite jüdische Mensch ist schon mit Antisemitismus konfrontiert. Sie hat das selber schon erlebt. In der EU sind es 75%. Warum so viel mehr?
Es kommt auch immer darauf an, welche Frage man genau anschaut. Auch in manchen Bereichen haben wir auch höhere Belastung in der Schweiz gefunden. Also ist nicht alles heile Welt und alles viel besser in der Schweiz. Aber in anderen Ländern, ich gucke jetzt mit Sorge nach Frankreich, ich gucke mit Sorge nach Deutschland, hat man natürlich auch da eine recht große, recht starke muslimische Gemeinschaft, aus der heraus definitiv Antisemitismus auch stattfindet. Wir haben jetzt ein bisschen über linken Antisemitismus gesprochen, den gibt es. Es gibt genauso den rechten Antisemitismus. Mir macht der muslimische Antisemitismus mehr Sorgen, weil das ein immer auch den Aspekt der Vernichtung mit beinhaltender Antisemitismus ist, der genau auch das zulässt oder fast fordert diesen Angriff mit Tötungsabsicht. Und das sehen wir eigentlich im linken Antisemitismus in der Form so nicht.
Lass uns das noch ein bisschen vertiefen. Du hast nach dem Angriff auf den jüdischen Menschen in Zürich gesagt, die muslimische Gemeinschaft muss sich kritisch hinterfragen. Jetzt würde ich aber sagen, es ist noch schwierig, weil die muslimische Gemeinschaft in dem strengeren Sinn gibt es ja in der Schweiz eigentlich nicht. Im Gegensatz jetzt zu Deutschland, wo das Dianet-Netzwerk, das vom Erdogan ausgerollt worden ist, doch eine grosse Wirkung hat, wo es ganze Stadtviertel gibt, die grösseren deutschen Städte, die wirklich sehr stark muslimisch geprägt sind. Bei uns gibt es so eine muslimische Gemeinschaft, gibt es ja eigentlich gar nicht.
Gibt es der Form nicht. Gleichzeitig, warum ich das gesagt habe, war schon deshalb, weil wenn wir solche Taten sehen, sehen wir, dass Muslim oder sich dem Muslim, den Islam bekennenden Personen passiert. Wir haben Studien vorliegen, die klar zeigen, der Antisemitismus ist unter Muslimen deutlich verbreiteter, bis zu dreimal verbreiteter. Es gibt jetzt aus Deutschland neue Studien, die auch doch Sorgen machen, dass gerade auch der Antisemitismus mit einer zunehmenden Moscheebesuch steigt. Also das macht mir Sorgen. Gleichzeitig habe ich das vielleicht auch ein bisschen aus einer emotionaler Situation heraus gesagt, dass die muslimische Gemeinde sich jetzt auch mal kümmern müsste, ohne jetzt genau zu adressieren, wer denn jetzt eigentlich am Zug ist. Mir ist wichtig, dass das ernst genommen wird, dass das Problem. Und man hört das aus den Schulen. In letzter Zeit gab es einige Fälle aus Berner Schulen beispielsweise, wo klar gesagt wird, von welcher Seite das kommt. Und es hilft nichts, das wegzudrücken, sondern das muss man aktiv angehen.
Absolut, völlig bei dir. Wir haben etwa 300.000 Menschen muslimischen Glaubens in der Schweiz. Das ist die am schnellsten wachsende Glaubensgemeinschaft überhaupt. Das sind jetzt etwa 6% von der ganzen Bevölkerung. 1990 waren es nur 1,6%. Jüdischer Teil ist 0,2%. Das ist schon ein massiver Unterschied. Nichtsdestotrotz, wir haben in der Schweiz, ich sage jetzt mal, das Glück auch, dass wir viele muslimische Menschen haben aus dem Balkan, die in dem Sinne eine andere Erfahrungsgeschichte mitbringen, als jetzt muslimische Menschen aus dem Maghreb, aus dem arabischen Raum, wo eben auch den Nahostkonflikt durch viel anders erlebt, wo auch eine Judenvertreibung stattgefunden hat in den letzten 100 Jahren, ganz massive. Macht das nicht auch noch ein grosses Unterschied, wenn wir nach Deutschland schauen, dass unsere muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger eben schlussendlich aus einer anderen muslimischen Kultur kommen?
Ich bin skeptisch, dass das einen großen Unterschied macht. Möglicherweise liegt darin eine Stärke. Vielleicht kann man damit arbeiten. Ich bin dennoch skeptisch. Unsere Auswertungen zeigen, es macht keinen großen Unterschied. Aber jetzt türkische Muslime anschauen, ehemals jugoslawische oder nordafrikanische, überall sind die Zustimmung zu Antisemitismus deutlich erhöht. Was wir auch wissen, gerade ehemals Jugoslawien, da zeigt sich, dass gerade Saudi-Arabien wieder Einfluss gewinnt, Moscheen baut. Also da ist die Nähe zu dem Grundkonflikt im Gaza auch gegeben. Die Narrative werden sowieso weltweit verbreitet.
Also eine gewohnte Indoktrinierung, oder?
Ja, und von daher bin ich tatsächlich eher skeptisch, dass das jetzt etwas ist, was einen großen Unterschied macht. Was mir aber auch natürlich schon noch wichtig ist, ich sage hier nicht, alle Muslime haben Antisemitismusprobleme. Auch da betrifft es eine kleine Gruppe. Aber das aktiver anzugehen, auf die Personengruppe zuzugehen, ich fand das ganz spannend. Es ist eine Reportage erschienen über den jungen Mann, der das Messerattentat gemacht hat, der ist bei einer Moschee aufgelaufen. Ja. Und es hat sich da aber niemand gekümmert. Sie waren alle froh, dass er wieder weg ist mit seinen Haltungen, die er da artikuliert hat. Und das wäre eigentlich genau andersrum richtig gewesen, den versuchen mal zu greifen und mit ihnen ins Gespräch zu gehen. Und das wurde nicht gemacht. Das finde ich, das muss aktiver passieren.
Wir können gerade noch mal auf den Fall noch kurz sprechen, aber auch dich noch die Frage. Jehuda, welche Form von Antisemitismus, von Judenhass ist denn das, wo du, wo deine Community am bedrohlichsten wahrnimmst? Ist es eben der muslimisch geprägte, eher ein neues Phänomen in Europa? Ist es der klassische, sagen wir mal, historische, europäische Antisemitismus? Oder ist es der neue, antikolonial getriebene, linke Antisemitismus? Was macht dir am meisten Sorgen?
Wir wohnen ja da in einer, oder ich wohne ja da in einer Stadt. In einer linksdominierten Stadt. Darum ist für uns da in Zürich der linke Antisemitismus der, der uns am akutsten betrifft. Der muslimische Antisemitismus kennen wir aus dem Alltag ein bisschen weniger. Wenn der mal zum Vorschein kommt in unserem Leben, dann ist der vielleicht ein bisschen gewalttätiger als der Link.
Konfrontativer
zumindest, oder? Und der Link ist vielleicht ein bisschen mehr kulturell, ist in den Universitäten zu finden, etc., in den Medien. Der rechte Antisemitismus gibt es da in der Schweiz auch, aber da in der Stadt ist es halt ein bisschen weniger präsent, ist natürlich auf dem Land ein bisschen mehr das Thema, oder viel mehr als da in der Stadt. Auch die SVP da in der Stadt ist viel offener im Vergleich zu SVP-Politikern auf dem Land. Und ich habe genug Beispiele von SVPler irgendwo in der Schweiz, wo Hakenkreuz postet, XYZ, und wo immer sein Problem sind, rechtsextrem, und einfach da in der Stadt ein bisschen weniger.
Also, ich würde sagen, es kommt darauf an, wo man als jüdischer Mensch lebt, wo man sich bewegt, welche Art von Antisemitismus, dass man muss erfahren, aber irgendeine ist immer da.
Eben, und da in der Stadt ist halt der linke Antisemitismus, vor allem, wo wir im Alltag erkennen. Aber das ist natürlich gerade die linke Bubble, die wir drin sind.
Ja. Dirk, du hast vorne nochmal das fast tödliche Messerattentat angesprochen von dem 15-jährigen Bub mit muslimischem Hintergrund. Dank der Recherche von NZZ, von Tagesanzeiger, wissen wir, dass er sehr radikalisiert war. Er hat sich vor allem im Netz offenbar radikalisiert, hat sogar Kontakt gehabt zu irgendwie gearteten Exponenten vom IS. Das ist ein außergewöhnlicher Fall schlussendlich, dürfen wir auch sagen, zum Glück. Nichtsdestotrotz, ist der Jugendliche für seinesgleichen irgendwo dann auch ein Vorbild? Gibt es da Nachahmungstäter oder bleibt das ein singuläres Ereignis?
Also wenn man jetzt gerade noch die Situation, das Attentat aus Moskau mit einbezieht, muss man ein gewisses Grundrisiko für Wiederholungstaten dschihadistisch motiviert annehmen.
Auch für die Schweiz.
Die Schweiz war nie so ein primäres Anschlagsziel, weil sich die Schweiz zurückhält aus internationalen Konflikten. Das hat ja da ein Stück weit geholfen. Mittlerweile kann man das mit aller Sicherheit nicht mehr sagen. Gleichzeitig, dass sowas passiert, da müssen mindestens drei Sachen zusammenkommen. Ein Mensch, der irgendwie einen Verlust in seinem Leben hat, dass er sich so massiv in eine neue Sache reinsteigert und darüber Identität gewinnt. Das Zweite ist, das sind solche Narrative, das sind solche Erzählungen, wer ist der Feind, wer ist böse, wer muss weg von der Welt, das braucht es. Und es braucht Netzwerke. Das heißt, das sind diese sozialen Netzwerke, sind aber meist auch echte Netzwerke. Also dieser Mensch hat andere Personen getroffen, die ihn da weiter indoktriniert haben. Und das muss schon erstmal zusammenkommen, damit es überhaupt zu so einem schweren Delikten kommt. Das ist glücklicherweise nicht so häufig der Fall. Aber man muss derzeit sagen, das Risiko ist höher als noch vor einiger Zeit, dass es dschihadistisch motivierte Gewalt auch in der Schweiz gibt.
Eben, und so das Netzwerk, das hat ja eine weite Bedeutung, aber jetzt eine Zentralwäscherei, eine Veranstaltung mit Terrorunterstützer, das ist auch so, gehört zu dem Schlagwort Netzwerk. Oder Palästina, dem kann es auch sein, wenn man nicht aufpasst. Und dort ist eben ein bisschen mehr Selbstkritik gefordert bei denen.
Letzte Frage möchte ich noch ganz kurz antönen, weil sie auch politisch diskutiert wird. Verbot vom Hakenkreuz. Aus liberaler Sicht sagt man nicht einfach spontan ja. Das muss sein. Aber jetzt, du, Udo, hast da vielleicht eine andere Haltung. Sollte man das in der Schweiz verbieten, ja oder nein?
Wenn ich so emotional antworte, ist klar ja. Aber mein liberales Herz blutet natürlich, wenn wir ein neues Verbot einführen würden. Und für mich ist aber ausschlaggebend, erstens mal, was ist die Motivation von denen, die das bekämpfen? Wieso hat jemand so ein grosses Bedürfnis, dass man das nicht verbieten sollte? Aber schlussendlich ist auch, es geht ja nicht darum, dass man irgendeine blöde Hakenkreuzsprayerei tut, jetzt mit Gefängnis bestrafen, sondern dass man vor allem die neonazistische Netzwerke, die es da in der Schweiz gibt, die Veranstaltungen, die Konzerte, die Flohmarkt, die sie veranstaltet, wo sie solche Memorabilien verkaufen, um dass man die lahmlegen können. Und es geht nicht darum, dass man jetzt wirklich jedes Hakenkreuz in der Schweiz wird gerichtlich angehen, aber es geht wirklich darum, dass man die Offenheit, die es jetzt hat für die Neonazis aus der ganzen Europa, die da hinkommen in die Schweiz, um ihre Veranstaltungen durchzuführen, dass man die können.
Stopp. Dirk Bayer, man könnte ja sagen, nicht verbieten, weil dann sieht man wenigstens, welchen Geist so eine Person oder so eine Gruppierung in sich trägt, dann ist es klar ersichtlich. Was sagt die Forschung zu dieser Frage, Verbot ja oder nein?
Ja, auch da sagt die Forschung natürlich, es ist erstmal symbolisch. Genau wie ein Antisemitismusbeauftragter erstmal symbolisch ist. Damit bekämpft man allein noch nicht das Problem, was dahinter steht. Die Netzwerke, die Ideologien. Aus meiner Sicht, aber da bin ich vielleicht noch ein bisschen zu stark durch Deutschland geprägt, gibt es überhaupt keinen Grund, warum man das erlauben sollte, die Präsenz von so einem Hakenkreuz. Also ich bin dezidiert dafür, das mittlerweile zu verbieten, weil, das beobachten wir auch, gerade im rechtsextremen Bereich, die Schweiz so ein bisschen Rückzugsort geworden ist. Ja, ja. Und wir sehen aus Deutschland Rechtsextreme, die sich hier tummeln, von hier aus auch international Netzwerke ziehen. Ich möchte das nicht. Und wenn es heißt, auch die Schweiz guckt genauer hin, und das ist ja eigentlich die Aussage, die dahinter steht, dann hoffe ich, dass sie sich einen anderen Platz suchen. Und deswegen, ja, ich bin dafür, das zu tun.
Judah, das letzte Wort an dir. Was wünschst du dir, dass der Antisemitismus in Zürich vielleicht ein bisschen weniger spürbar wird für deine Community oder ist und dass die Leute halt ernst auf das Gedankengut hineingehen. Was wäre dein Wunsch?
Dass die Menschen selbstkritischer sind, weil alle haben das Gefühl, nein, ich bin nicht antisemitisch, nicht bei uns, die anderen sind antisemitisch und ich bin gegen Antisemitismus. Aber es gibt eben erstens viele Sachen, die man macht, die antisemitisch sind, die man nicht realisiert. Aber das ist nicht nur beim Antisemitismus so, das ist auch bei Rassismus und anderen Diskriminierungen der Fall. Und zweitens, dass man aufhört, mit dem Antisemitismus Spiele spielen. Dass man es immer auf der anderen Seite politisch schiebt und so. Ich glaube, das sind seine Selbstkritik.
Okay, lieben Dank euch beiden. Das war der zweite Stadtpodcast, präsentiert von der FDP Stadt Zürich. Wir kommen am 4. Mai wieder. Dann geht es um Schülerinnen und Schüler, ist das Thema. Es geht um Förderklassen, also die Wiedereinführung von Kleinklassen. Stichwort Fördern statt Überfordern. Dazu gibt es auch eine Initiative von der FDP. Die schauen wir zusammen an. Ich bin der Michael Pericone. Ich wünsche euch ganz eine gute Nacht oder einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wenn auch immer ihr zuschaut. Danke vielmals.